ARD.
Mit dem Alkohol und mit den wachsenden Sucht verlierst du halt auch Menschen, kommst in so einen Strudel, in dem du dann auch aus dem Trinken einfach nicht mehr rauskommst.
Wenn man sich so die Karte von Deutschland anschaut, dann sieht man ganz deutlich die Umrisse der ehemaligen DDR.
Der Osten liegt bei alkoholabhängig, du hast es gerade gesagt, bei Abhängigkeit vorne, aber auch bei den Rauschtrinkern, auch bei den Alkoholtoten und so weiter. Am Ende war die Geschichte immer gleich. Alle irgendwann jeden Abend getrunken, irgendwann brauchten sie mehr, irgendwann ist der Schnaps dazugekommen.
Aber das gute Glas Rotwein, das ist doch gesund, oder?
Ich will es dir nicht nehmen, nein. Aber diese Vorstellung möchte ich dir nehmen. Genau, auch da hängt die Lobby tatsächlich ein bisschen mit dran, an diesem Irrglauben, an diesem Mythos.
Es ist ein Genussmittel, sagen die einen. Schwören auf das gute Glas Rotwein oder das frisch gezapfte Bier im Biergarten oder den Schluck vom guten Whisky. Sprechen sogar von Kulturgut. Die anderen sagen, Alkohol ist eine Droge, ein Nervengift. Jeder Tropfen kann dem Körper schaden, kann Krebs verursachen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und hat ein großes Suchtpotenzial. Fakt ist, knapp 8 Millionen Deutsche trinken riskant. Wir wollen in dieser Podcast-Folge nicht darüber diskutieren, ob und wie gefährlich Alkohol ist, aber wir wollen erzählen, was der Alkohol mit Menschen macht, welche Rolle die große gesellschaftliche Akzeptanz spielt und warum der deutsche Staat bei der Droge Alkohol vergleichsweise laxe Vorschriften hat. Dazu habe ich mir in diese Podcast-Folge meinen Kollegen Daniel Tautz eingeladen. Der hat nämlich lange zu diesem Thema recherchiert, hat 2 Filme dazu gemacht. Hallo Daniel.
Hi erstmal, hi.
Sie hören MDR Investigativ hinter der Recherche. Jeden zweiten Montag gibt es eine neue Folge in der ARD Mediathek und da, wo Sie uns gerade hören. Mein Name ist Cecilia Kloppmann. Daniel, wir fangen mal an mit der Gretchenfrage. Wie hältst du es denn mit dem Alkohol?
Also ich würde sagen, ich trinke durchaus. Ich trinke auch durchaus gerne mal. Es hat sich allerdings jetzt auch über die 2 Filme immer mehr das schlechte Gewissen am Tresen mit eingeschlichen, an dem ich jetzt tendenziell seltener sitze, aber trotzdem, ich trinke immer mal gerne was.
Das heißt, durch die Filme hast du schon auch dein eigenes Trinkverhalten hinterfragt?
Auf jeden Fall. Das läuft natürlich immer parallel mit. Im ersten Film war es ja sogar aktiv ein bisschen mit Selbsttest und so weiter. Und ich würde, glaube ich, auch den beiden Kategorien, die du am Anfang so genannt hattest, grundsätzlich noch hinzufügen. Es gibt, glaube ich, auch viele, die schon noch einfach wissen, ne, was Alkohol als Droge auch einfach machen kann, für Folgen haben kann. Und die trotzdem einfach gerne mal trinken und auch gerne mal einen über den Durst trinken. Ich glaube, jeder muss für sich da irgendwie die Einordnung auf der Skala finden, aber da sprechen wir ja gleich drüber.
Du hast dich ja zum Beispiel beschäftigt mit den Unterschieden Ost und West. Und wenn man sich so die Karte von Deutschland anschaut, dann sieht man ganz deutlich die Umrisse der ehemaligen DDR. Also da gibt es einfach einen höheren Anteil von Menschen, die alkoholabhängig sind. In den meisten Bundesländern waren das 1,7%, in Sachsen 1,9%. Der höchste Anteil war in Mecklenburg-Vorpommern. Im Vergleich, im Westen waren das so zwischen 1,1 und 2%. Ausnahme Bremen hatte 2,2% und auch Hamburg und Schleswig-Holstein waren hoch. Was zeigt dir diese Statistik und was hat dir auch die Recherche dann dazu gezeigt?
Ich war auf jeden Fall erstmal überrascht, muss ich sagen. Und so ging es vielen. Also wir hatten das in der Redaktion, das war auch gerade schon im ersten Film Thema, ne? Ost-West, woran liegt das? Weil der Osten liegt bei Abhängigkeit vorne, aber auch bei den Rauschtrinkern, auch bei den Alkoholtoten und so weiter.
Ja, Sachsen-Anhalt, ne, hat die meisten Alkoholtoten.
Sachsen-Anhalt ganz vorne, genau. Und ich meine, man kennt so Bayern als Bierland und so weiter. Das hatte ich so irgendwie auf dem Schirm. Und das war dann schon interessant zu gucken, woran liegt das, woran kann das liegen? So ein paar Gründe sind da bei der Recherche auf jeden Fall auch aufgetreten, die oft auch tatsächlich noch in der DDR-Vergangenheit mit hingen. Ging es zum einen um eine Trinkkultur, die ja auch in der DDR teilweise bis in Arbeitsplatz hinein mit Schnaps und allem drum und dran durchaus gelebt wurde.
Da kann ich mal kurz ergänzen. Ich habe 1989 bei VRB Robotron Sommer da gearbeitet nach dem Abitur und ich kann mich noch wirklich erinnern, wie erschrocken ich war. Es waren 8 Frauen in diesem Büro und jeder hatte im Rollcontainer eine Flasche Braun. Machte man sich ab und zu mal in Kaffee rein. So, die waren jetzt nicht ständig betrunken. Ich fand das schon erstaunlich damals.
Skurriler Umgang, ja, auf jeden Fall. Und das haben wirklich viele berichtet. Ein zweiter Punkt ist ja auch, dass es in der DDR kaum illegale Drogen gab. und dieses, ich sag mal, menschliche Grundbedürfnis nach Rausch, einzig allein mit dem Alkohol, oftmals dann einfach gestillt werden konnte. Und dann kommen natürlich noch schlechte Wendeerfahrungen dazu, Jobverlust, fehlende Anerkennung und so weiter. Das sind natürlich alles nur Teilfragen auf die Antwort, aber all das kann ja schon dazu führen, dass vielleicht mehr, vielleicht anders getrunken wird und sowas gibt sich ja auch von Generation zu Generation weiter. Also wenn bei dir auf dem Familienfest sich da alle immer die Hucke voll saufen, grundsätzlich so, wie man natürlich groß wird und das, was man selbst an Erfahrung mitnimmt, das beeinflusst ja auch das eigene Trinkverhalten und trotzdem kann sich das ja auch einfach so durch Generationen ziehen, ja. Trotzdem ist natürlich auch klar, es wird natürlich, ich habe gerade Bayern angesprochen, aber es wird natürlich in ganz Deutschland überall viel getrunken. Die Frage ist ja auch zum Beispiel, wie ist so ein statistischer Umgang damit? Also könnte ja auch zum Beispiel sein, das ist natürlich was, was sich deutlich schwieriger untersuchen lässt, aber haben vielleicht in Bayern ähnlich viele Alkoholprobleme oder schätzen sich nicht selbst so ein oder nehmen kein Therapieangebot wahr, ne? Weil die Leute werden ja auch dann erst in Statistiken erfasst. Das sind natürlich alles Sachen, die sowas auch ein bisschen verfälschen können. Deswegen, ich würde es jetzt gar nicht nur so rein auf den Osten, ne? Der Osten ist so viel krasser als alle anderen Bundesländer. Ich glaube, da hat jede Ecke ihre eigenen Probleme.
Und wie ist es denn mit dem Unterschied Stadt und Land? Damit hast du dich ja auch beschäftigt.
Das war jetzt im zweiten Teil, 3 Jahre nach dem ersten Film, Thema auch vor allem, und so war auch die Grundidee für den zweiten Film, es kamen bei YouTube unter dem ersten Teil so viele Kommentare, die irgendwie neue Fragen aufgemacht haben und Fragen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten beim ersten oder die einfach keinen Platz gefunden haben. Und viele haben erzählt, irgendwie ja auf dem Dorf mit 13 links und rechts eine Flasche Kornmische in der Hand oder wer mit 14 nicht gekotzt hatte, war nicht cool. Und da war eben dieses Stadt-Land-Thema so ein großes Ding. Problem ist, da gibt es jetzt nicht wirklich Erhebung zu. Eine Umfrage aus Bayern unter Jugendlichen hat gezeigt, die auf dem Dorf trinken früher und tendenziell mehr. In der Stadt wird dafür mehr gekifft. Also das ist die einzige empirische Forschung, die es dazu gibt. Empirische Forschung ist zu viel gesagt. Ich sag mal, das ist die einzige Umfrageerhebung, die es dazu gibt. Ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, okay, wie kann man das Thema sonst angehen und bin über die Maifeste in der Börde getingelt, war da in 4 kleinen Dörfern unterwegs.
Genau, da bist du unterwegs gewesen, hast da auf Volksfesten gedreht, hast die Leute angesprochen. Das kann man sehen in deinem Film, der ist zu sehen als Exactly in der ARD Mediathek unter dem Titel Alltagsdroge Alkohol. Da hast du die Leute gefragt, wo sie gerade so schön in Feierlaune waren, wie es denn so ist mit dem Alkohol. Wie waren deine Erfahrungen? Wie haben die Leute auf diese Fragen reagiert?
Ich würde mal sagen, erstaunlich gut. Ich hatte tolle Gespräche. Ich meine, vielleicht ist man nach 1, 2 Bieren auch ein bisschen gewillter, da offen und entspannt drüber zu reden. Aber ich hatte wirklich tolle Begegnungen und es waren auch alle sehr offen mit dem Thema. Wenn wir schon hinter der Recherche sind, eine Erfahrung war, da hatte ich nicht den besten Einstieg, das war aber auch die einzige, mit der Freiwilligen Feuerwehr direkt beim ersten Fest. Weil ich war zuerst beim Bierbrauer am Stand und er meinte, ja, hier die ganzen Vereine, das sind die schlimmsten. Mit diesem Ton kam ich dann auch auf die Freiwillige Feuerwehr zu, die gerade diesen Maibaum hochgezogen haben, alle völlig fertig noch waren und dann, moin und ihr seid die Schlimmsten beim Trinken.
Okay, und was haben sie gesagt?
Es war frostige Stimmung, es war nicht der beste Türöffner, würde ich sagen. Da habe ich mich ein bisschen in die Nässe gesetzt, aber aus dieser Erfahrung lernend hatte ich sehr, sehr tolle Gespräche mit allen Leuten und nee, es war schon bei den allermeisten so die Erfahrung, ja, es wird schon auf dem Dorf ein bisschen mehr getrunken. Das haben schon viele bestätigt. Es gibt ja nicht umsonst vielleicht auch diese Sprüche, ne? In der Stadt bist du mit 5 Bieren Alkoholiker, auf dem Dorf bist du mit 5 Bieren der Fahrer. Ist natürlich heillos überspitzt und so, ne? Aber was vor allem auch noch vielleicht interessant wäre, was für andere Drogen werden dann vielleicht in der Stadt genommen? Hat jetzt in dem Film alles keinen Platz gehabt. Aber trotzdem ist das natürlich auch ein Teil der Wahrheit, den man sich untersuchen sollte auf den Dorffesten. Das war gut. Das war, glaube ich, ein guter Eröffner für den Film.
Denn es ist ja auch immer nochmal ein Unterschied, gehe ich nur für den Hörfunk durch mit einem Mikrofon und frage, du bist da aber mit der Kamera gewesen, waren die Leute irgendwie skeptisch oder vorsichtig?
Nicht unbedingt, nö, würde ich gar nicht sagen. Vielleicht ist es auch der Vorteil von solchen Präsenterformaten, wo man selbst noch mit vor der Kamera ist, dass es einem leichter fällt. Man ist nicht alleine im Fokus des Bildes, sondern man steht da noch mit im Bild und kann sich so ein bisschen an dem Präsenter, an der Präsenterin festhalten. Von daher, das war eigentlich relativ entspannt, würde ich sagen. Es waren klassische Bierfesttische, Pur-Hitmix läuft und so. Es war alles einfach ein bisschen gesetzter.
Also die Volksfeste, das war so ein bisschen der spaßige Teil, aber es wurde dann auch sehr ernst in deinem Film. Du hast zum Beispiel Pitt getroffen, der sehr viele Jahre lang alkoholabhängig war. Was ist die Geschichte von Pitt, Daniel?
Oder muss ich gleich korrigieren, alkoholabhängig ist, weil das ist ja so eine harte Sucht, die kriegst du nicht los. Die bleibt dein Leben lang bestehen. Ihn habe ich getroffen damals vor 3 Jahren das erste Mal. Er war damals in der Reha-Klinik und ich war sehr, sehr froh, jemanden zu finden, der mich reingucken lässt. Die Reha-Klinik hier in Magdeburg hat mir sehr geholfen und hat, glaube ich, einen Tag vorm Dreh haben sie dann jemanden gefunden, der dann gesagt hat, okay, ich lasse mit mir drehen.
Und das war der Pitt.
Und das war der Pitt damals und da hatte ich großes Glück. Also auch allein, dass er das erzählt, das ist ein, ich sag mal, ein trauriges Paradebeispiel. 21 Entzüge hatte er durch und war bereits in seiner 6., 7. Reha. Und damit halt auch sinnbildlich steht, dass er dafür, wie hoch diese Rückfallquote auch ist bei dieser Sucht. Das war wirklich sehr bewegend damals. Er hat von seinen Depressionen erzählt, die ihn auch immer wieder da reintreiben, weil mit dem Alkohol und mit der wachsenden Sucht verlierst du halt auch Menschen und kommst in so einen Strudel, in dem du dann auch aus dem Trinken einfach nicht mehr rauskommst. Und das hat er mir da erzählt.
Dadurch, dass man die Familie verliert, dass man Freunde verliert, kommt dann die Einsamkeit dazu und auch die depressiven Phasen. Ja, da kann das passieren, dass man nachts um 3 dann wieder anfängt zu trinken, ja.
Du hast den jetzt für den aktuellen Film wieder getroffen, Pitt. Wie ist der Weg weitergegangen in den letzten Jahren für ihn?
Tatsächlich ziemlich positiv. Also er hatte, seitdem wir uns damals getroffen hatten, vor 3 Jahren, hatte er seine längste Trockenperiode jetzt, wo er sich als trockenen Alkoholiker bezeichnen kann und hat es da wirklich ein gutes Stück von weggeschafft. Und das hat ihm total viel Sicherheit gegeben, hat sein Leben auch auf neue Bahnen bringen können. Vorher war auch oft irgendwie Jobs verloren wegen des Alkohols und so weiter. Jetzt hat er wieder einen Job als Pfleger. Hat sich neue Rituale aufgebaut. Das ist natürlich auch die Frage, wie lebt sich mit so einer Sucht? Und das war dieses Mal dann im Fokus des Treffens. Wie schafft man es jetzt, das irgendwie auch zu halten? Er geht viel in die Natur, geht viel wandern und so weiter. Aber trotzdem bleibt ihm das im Nacken und all das, was er da gemacht hat. Er musste sich von vielen Menschen lossagen. Er musste sich von Orten lossagen. Wir waren zum ersten Mal wieder an dem Supermarkt zusammen, wo er damals immer mit seinem besten Kumpel getrunken hat. Und mit den beiden war ich dort und die kamen auch viel wieder in Erinnerungen, kamen auch viel in Gedanken wieder hoch. Sein bester Kumpel hat ähnlich viele Entzüge durch und die beiden geben sich auch untereinander Kraft, weil er ist jetzt schon ungefähr 5 Jahre trocken und hatte sich tatsächlich aber auch schon mal zu Tode getrunken. Er war schon mal klinisch tot, Herzstillstand. Also das sind wirklich krasse Geschichten gewesen, umso beeindruckender, dass sie das erstmal weggeschafft haben und denen wünsche ich da auch ganz viel Kraft für das, was kommt.
Diesen Ton aus dem Film, den würde ich jetzt auch gleich nochmal spielen.
Sehr gerne.
Scheiße, du warst tot. Definitiv. Die mussten
wegen Alkohol?
Ja, das war einfach durch die Entzugserscheinung, weil der Körper ist einfach überstrapaziert. Weil ich habe das ja wirklich über Jahre gemacht. Und wenn du über Jahre so viel säufst, dass du wirklich einen Pegel hast von aufrecht stehen von 3,8 Promille, wo jeder andere im Bett liegt oder schon tot ist, dann schaltet der Körper irgendwann um.
Also wenn dann der Oberarzt schon so dir sagt, beim nächsten Mal haben sie einen Zettel am Zeh, dann fängt man schon dran an, vielleicht doch mal drüber nachzudenken, was zu verändern, ja.
Nicht nur bei Pitt und Thilo, sondern eigentlich bei allen Leuten im Film, das war auch so beschreibend, gab es halt diesen einen Kipppunkt auch nicht. Also du fragst die Leute, was war denn so der Kipppunkt? Weil viele haben natürlich schon mal gerne getrunken oder vielleicht auch gerne mal einen mehr oder mal als Feierabendbier oder so. Aber wann war denn der Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt ist die Sucht da? Und das ist bei allen so schleichend gewesen, dass niemand sagen konnte, okay, und dann habe ich gemerkt, ich habe ein Problem. Sondern es war einfach bei allen irgendwann da.
Zum Beispiel wie bei Sascha Höfelborn aus deinem Film. Auch bei dem ist es so gewesen. Der erzählt dir ja auch, der hat im Job getrunken. Der war damals Leiter eines Baumarktes und hatte Stress. Und dieses Gespräch, wie er dann so in die Sucht abgeglitten ist, da hören wir auch gleich nochmal rein.
Ich bin auch Autist. Ich habe Probleme mit Zwischenmenschlichem. Ne? Ob das jetzt ein Kunde ist, der sich benimmt wie die Axt im Walde oder wenn das der Chef ist oder auch die Kollegen untereinander, diese Reibereien. Und das vertrage ich nicht. Und um das dann auch loszuwerden, habe ich getrunken. Hat angefangen mit einer Flasche Sekt oder sowas. Und das hat sich dann über die Jahre gesteigert, bis ich dann am Ende des Tages bei 3 bis 4 Flaschen Wodka war.
Mit Schnaps dann am Arbeitsplatz oder wie?
Also ich habe nicht direkt im Gebäude getrunken, aber ich hatte was im Auto. Ne, man hatte 2 Mal Pause zum Beispiel und dann bin ich raus. Und da habe ich aber auch wirklich nicht viel getrunken, sondern einfach nur so, dass der schlimmste Druck weg ist.
Ja, und so wie er das erzählt, und ich meine, er kann das auch gut in Worte fassen, aber es hat mich richtig geschüttelt. Darüber hinaus hat er noch erzählt, wie es ihn selbst auch angewidert hat. Er hatte dann in seiner Wohnung so Schnapsverstecke und wenn du eben eine Flasche Wodka irgendwo versteckst über der Abzugshaube oder so, dann ist die halt auch angenehm lauwarm, aber er brauchte das eben und obwohl er eigentlich immer so ein Genusstrinker war, er hat halt gemerkt, ich brauche jetzt den harten Schnaps, damit mein Körper, damit mein Pegel irgendwie klarkommt. Und dann meinte er, hat es ihn selbst geschüttelt, aber er musste erstmal ansetzen, eine Drittelflasche Wodka trinken. Und hatte den Geschmack auf der Zunge und war so, wow, krass. Und so ging es ihm auch und so ging es ihm auch während seiner Zeit, aber er hat es einfach gebraucht.
Aber der hat das dann geschafft. Was war für ihn so der Punkt, wo er es geschafft hat?
So wie bei vielen tatsächlich, er musste einmal ganz unten ankommen. War dann auch so, dass er weit über ein Jahr auch auf Arbeit ausgefallen ist. Entzug, Reha, Dings, ne, bis man so seinen Weg findet. Und man reißt ja nicht nur sich in den Abgrund, sondern häufig auch Partner, Partnerinnen, verliert Menschen und so weiter. Und er ist bis heute mit seinem Partner, mit seinem Ehemann zusammen. Aber der musste damals sagen, ich trenne mich jetzt von dir, ich verlasse die Wohnung. weil man kann so einem Menschen in dem Zustand auch, man versucht das natürlich immer, man liebt die Person, man will der helfen, aber es klappt oftmals nicht. Und oftmals ist der einzige Weg, die Person leider fallen lassen zu müssen.
Auch aus Selbstschutz.
Mhm. Und hat mir der Partner auch selbst erzählt, du begibst dich natürlich auf einen krassen Weg damit, weil im schlimmsten Fall verlässt du die Wohnung und dein Partner säuft sich vielleicht vollends zu Tode. Und es ist da in dem Fall zum Glück nicht passiert. Für Sascha hat dieser Moment des ganz Untenseins bewirkt, dass man irgendwie den Weg auf die Spur gefunden hat und dann auch tatsächlich ein passendes Reha-Angebot. Also nicht für jeden ist die gleiche Therapie was. Manche brauchen die härtere Linie, manche brauchen irgendwie mehr Freiräume und so. Alle sagen aber, du kannst so viele Entzüge machen, wie du willst. Wenn du im Kopf selber dafür nicht bereit bist, funktioniert es nicht. Und er war dann irgendwann an dem Punkt, ganz unten zu sein und dass er es dann geschafft hat.
Und der hat ja im Prinzip jetzt so eine neue Aufgabe auch gefunden, nachdem er den Entzug geschafft hat, indem er nämlich auch anderen Menschen, anderen Betroffenen von Alkoholkrankheit hilft.
Genau, er war damals, das war der Job nach seinem Baumarkt sozusagen, war beim großen Logistikdienstleister, Riesenbetrieb, 5000 Leute und er hatte da eben im Job diese Suchtproblematik und ist dann sehr proaktiv auf seinen Arbeitgeber zugegangen und hat gesagt, Leute, lasst mich hier so eine Anlaufstelle machen für Leute mit Suchtproblemen.
Und das war krass, wie viele Leute da gekommen sind zu ihm, oder?
Innerhalb weniger Wochen haben sich 70 Leute gemeldet. Und ich meine, natürlich wird es noch mehr mit Problemen geben, aber wenn du dir mal überlegst...
Die sich melden und es zugeben, genau, an ihrer Arbeitsstelle.
Genau. Ja. Ich glaube, du könntest es in jedem Betrieb machen. Du würdest überall Leute finden. Die Frage ist, wie viel kommt proaktiv auf dich zu? Und da war es eben ein riesiger Teil, 70 von 5000, die in den ersten Wochen alleine auf ihn zugekommen sind und die er dann begleiten konnte sozusagen. Und es ist ja auch für den Arbeitgeber letztendlich... Oder was man erstmal nicht auf dem Schirm hat, ist, wie viel Schaden das ja auch für eine Firma bringt. Ein Mensch, der alkoholkrank ist, fällt natürlich öfter aus, ist weniger leistungsfähig, viele Probleme, die da dranhängen. Und schlussendlich, auch die Zahl fand ich absolut absurd. Wir haben die mit Nullen ausgeschrieben, um das so ein bisschen zu visualisieren im Film. Aber das sind 57 Milliarden Euro, die hochgerechnet durch Alkoholsucht, durch Alkoholkrankheit entsteht an volkswirtschaftlichem Schaden für Deutschland pro Jahr.
Du bist mit dem Sascha Höfelborn dann auch in einer Selbsthilfegruppe gewesen in Eisenach. Ich habe das noch so vor mir im Film, du bist da auf diesem Flur und bist irgendwie auch ziemlich aufgewühlt. Also Kamera kann da natürlich nicht mit rein. Jetzt sind wir ja hier im Podcast. Kannst du ein bisschen was erzählen, was da passiert ist hinter der verschlossenen Tür?
Ja, auf jeden Fall. Ich war auch wirklich aufgewühlt. Also vorher war es natürlich schon so eine besondere Stimmung, weil... Es ist ja schon so eine Art Schlüssellochmoment und ich bin der Gruppe, das war die Selbsthilfegruppe vom Kreuzbund Eisenach übrigens, dass sie so offen waren und mich da reingelassen haben, weil natürlich jeder da auch, das ist für die ja ein geschützter Raum, die treffen sich einmal die Woche, jeder erzählt seine Geschichte. Das war eine ganz komische, aber auch ganz tolle Stimmung. Es waren ja auch verschiedene Altersgruppen, es waren verschiedene Jobs, es waren verschiedene Geschichten und am Ende waren sie sich doch alle so gleich. Egal, auch von Pitt und Thilo haben wir gesprochen, wir haben von Sascha gesprochen, ganz andere Leute, ganz andere Art, ganz andere Menschen sozusagen, aber am Ende war die Geschichte immer gleich. Alle irgendwann jeden Abend getrunken, irgendwann brauchten sie mehr, irgendwann ist der Schnaps dazugekommen, irgendwann wussten sie gar nicht, ups, wie bin ich denn da eigentlich reingeraten, irgendwann kommen sie ganz unten an und irgendwann haben sie einige Entzüge durch. Und also die Geschichten waren alle so deckungsgleich. Das hilft in der Gruppe, glaube ich, auch, weil immer, wenn jemand Neues dazukommt und erzählt, fühlen sich alle erinnert an die eigene Zeit, als sie sich selbst im Keller ihre kleinen Schnapsverstecke gemacht haben, damit die Frau, damit der Mann es nicht merkt, als sie selbst heimlich am Arbeitsplatz getrunken haben, als sie selbst heimlich Lügen erfunden haben, um das irgendwie aufrechtzuerhalten. Das ist für alle dann immer auch so eine kleine Erinnerung, warum sie da sitzen und warum sie nicht doch der Versuchung heimfallen, dann doch mal wieder was zu trinken.
Da gab es zum Beispiel einen, der heißt Wolfgang, den hattest du danach noch im Gespräch. Und das ist auch so, dass er dann sagt, dass man immer davon ausgeht, dass die anderen das nicht mitbekommen.
Und wir waren ja wirklich immer der Meinung, das kriegt keiner mit. Natürlich hat das jeder mitgekriegt, was los war. Wenn du an einem bestimmten Punkt bist, dann kannst du noch so gerade durch die Straße gehen. Jeder sieht das dann irgendwann und achtet auch drauf. Das ist einfach so.
Und dann ist ja die ganz große Frage, was macht man denn eigentlich selber? Und das ist ja beim Alkohol so, dadurch, dass das so eine Volksdroge ist. Jeder und jede kennt ja irgendwen, ob es im Freundeskreis, im Kolleginnenkreis, Bekanntenkreis, wie auch immer ist oder in der eigenen Familie. Alle in der Runde haben eigentlich gesagt, sprich die Person trotzdem an. Das ist unangenehm, das könnte natürlich auch zu einem Clinch führen, aber für die Person ist dann irgendwie erstmal, naja, ein Stück weit die Deckung aufgefallen und vielleicht ist das ja der Push in die richtige Richtung und genau davon hat mir auch Heiko erzählt, der auch mit in dieser Runde war, bei dem das leider nicht vorgekommen ist.
Ich wäre vielleicht froh gewesen, wenn mich mal einer angesprochen hätte, hätte direkt gesagt, warum trinkst du auf Arbeit? Hat keiner, gut oder nicht gut, aber es war so.
Hast du denn bei der Recherche jetzt rausfinden können, Daniel, ob es Branchen gibt wo Alkohol am Arbeitsplatz verbreiteter ist als zum Beispiel in anderen?
Es gibt Branchen, die mehr betroffen sind. Da hast du Klassiker dabei, wie die Schifffahrt zum Beispiel.
Viel Einsamkeit.
Hafen, sowas. Mhm. Das spielt eine Rolle. Aber auch, als wir gerade über Sascha sprachen, der hat wirklich auch in seiner Suchtkarriere und auch in dieser Beratungsfunktion sozusagen da alles getroffen. Anwälte, von Medizinerinnen und Mediziner, Chefärzte hört man auch immer wieder. Ne? Es sind auch Jobs, die mit Druck zu tun haben. Zum Beispiel Führungskräfte, auch im Bürojobs und so weiter, die haben auch ein deutlich höheres Risiko, abhängig zu werden als Leute, die nicht in Führungspositionen sind. Ne? Da geht es ja auch um Stressreduktion, um Druckabbau, Frustabbau und so. Das spielt ja alles eine Rolle, warum Menschen trinken. Aber das ist jetzt nicht nur dieses Baustellenklischee, sondern es zieht sich durch alle Branchen, durch alle Berufe.
Hilfe in Sachen Alkoholsucht findet man zum Beispiel bei der Hauptstelle für Suchtfragen. Ganz einfach im Internet, da kann man seine Postleitzahl eingeben und da kann man dann Anlaufstellen finden, um sich da Hilfe zu suchen. Was bekannt ist, Daniel, also Alkohol verursacht Gesundheitsschäden. Muss man gar nicht drüber reden. Herz-Kreislauf ist so bekannt, Krebs. Die Suchtkrankheit, haben wir uns lange gerade drüber unterhalten, welche psychischen Auswirkungen das hat. Und trotzdem gibt es sehr viel positiv besetzte Werbung mit Alkohol. Ob es da einer ist, der sich in die Dünen fallen lässt, ja. Und,
mit Leuchtturm.
Genau, schön
oder
mit
das
Leuchtturm.
Bier, das so schön geprickelt hat in meine Bauchnase.
Ja, es gibt zum Beispiel für Tabakerzeugnisse ein Werbeverbot, allerdings auch erst spät. Also das ist 2020 beschlossen worden und ab 2021 gab es keine Tabakwerbung mehr im Kino. Und seit 2022 ist das so rückläufig. Aber für Alkohol gibt es das nicht.
Genau, und das ist ja nicht nur die Alkoholwerbung, Alkoholsponsoring, was in Deutschland ziemlich leicht möglich ist.
Auch bei Sportevents
auch
eigentlich
ja,
immer
sowieso.
Wieder.
Ja, sowieso. Ich meine, kein Fußballevent ohne eine schöne Bierwerbung davor. Und nicht nur
wobei
da
jetzt zunehmend alkoholfreies Bier beworben wird, ist mir aufgefallen.
Das mein Algorithmus ist natürlich auch versaut jetzt, aber ich kriege jetzt kein YouTube-Video ohne Bierwerbung davor.
Okay.
Natürlich wird überall das Lebensgefühl verkauft und du hast es ja gerade schon die Spots angesprochen, die ich auch im Film mit drin habe. Also die Spots sind teilweise gelaufen, als ich 5, 6, 7, 8 Jahre war und ich kann die im Wortlaut noch zitieren und so, die sind genau in meinem Kopf, ob es der Regenwald ist und Günther Jauch stellt sich die Kiste dahin. Das bleibt ja irgendwie hängen und was eben hängen bleibt und so ist die Werbung ja auch, ne, das schöne Lebensgefühl, die Freiheit, Freundschaft, Mut, Abenteuer so, ne, und das ist halt schon krass. So, und da sind wir wieder bei den Regeln, da hat Deutschland eben nicht nur bei der Werbung mit Abstand eine der laschesten Gesetzgebungen in Europa. In Deutschland darfst du ab 16 trinken, also Bier und Wein zumindest, Bier, Wein, Sekt, ne, das darfst du in kaum einem anderen Land. Und,
in den Vereinigten Staaten ab 21.
Ja, da sowieso das nicht. Ne? Sehr, auch innerhalb Europas hast du das ja in vielen Ländern anders. Und außerdem hast du diese tolle Gesetzgebung, begleitetes Trinken ab 14. Das ist einzigartig in Deutschland.
Ab 14.
Hier in Europa. Mhm. Genau, also wenn die Eltern daneben sitzen, halb so wild. Es gibt 0% Verbrauchersteuer auf Wein und so weiter. Also es gibt in Deutschland einige Dinge, die, ich sag mal, sehr alkoholfreundlich sind und die vielleicht auch dazu beitragen, dass die Deutschen nach wie vor mit an der Weltspitze trinken. Jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt das? Da kann man jetzt viel spekulieren und mutmaßen. Es gibt auch hier nicht die eine Ursache, aber es deutet schon natürlich einiges darauf hin. Die Brauereiwirtschaft hat eine starke Lobby in Deutschland. Bei der Weinlobby sieht es ähnlich aus. Und auch das war ja Teil der Recherche.
Da gab es auch einige prominente Politiker, die Botschafter des deutschen Bieres gewesen sind.
Ja, das ist eine schöne große Freibierveranstaltung, die der Deutsche Brauerbund jedes Jahr veranstaltet und immer sehr prominente Leute zum Botschafter des Bieres kürt. Da werden natürlich nette Kontakte geknüpft, die dann vielleicht irgendwann auch mal wichtig sind. Das waren Leute wie ein Cem Özdemir, der dann später auch Ernährungsminister wurde. Das sind aber auch ein Frank-Walter Steinmeier war das mal, wie vielleicht auch zu erwarten, eine Frau Klöckner, nachdem sie schon Weinkönigin war, genau, ist das vielleicht
das
auch naheliegend gewesen.
Das war sie weit vor ihrer Zeit als Politikerin.
Die Bierbotschafterin allerdings nicht. Und oft sind das eben tatsächlich dann auch Menschen, die gleichzeitig Ministerämter innehaben. Herr Lindemann war es jetzt zum Beispiel auch im letzten Jahr, also die einfach sehr relevant und sehr einflussreich in der Politik sind. Und da kann man sich ja schon fragen, inwiefern man sich von einem Lobbyverband diese Auszeichnung verleihen. Aber es zeigt ja auch irgendwie Volksnähe, wenn man am Biertisch sitzt mit einer Breze und einem Bier und so weiter. Das hat ja auch eine Rolle.
Ja, und man kann es ja auch ganz gut als so eine Art Kultur verkaufen.
Genau, es ist volksnah, es ist irgendwie Kulturgut, wie du es schon gesagt hast, ne, an vielen Stellen und wirkt dann auch erstmal bodenständig vielleicht. Vielleicht ist das das richtige Wort.
Aber das gute Glas Rotwein, ja, was ich zum Beispiel auch ganz gern mal trinke am Abend, das ist doch gesund, oder?
Ich will es dir nicht nehmen. Nein, aber diese Vorstellung möchte ich dir nehmen. Auch da hängt die Lobby tatsächlich ein bisschen mit dran, an diesem Irrglauben, an diesem Mythos, der mir auch relativ häufig begegnet und den ich vielleicht auch schon mal benutzt habe, um sich das Glas Rotwein irgendwie schön zu reden. Oder man tut sich ja jetzt was Gutes. Es ist per se.
Ich habe gehört, es ist auch gesund. Es ist gut für die Gefäße und sowas.
In dunklen Trauben ist tatsächlich auch, sind Stoffe drin, die auch gut für den Körper sind. Ja. Genau, die kriegst du aber auch, wenn du Beerenobst isst oder wenn du die roten Trauben einfach so nascht, wo du dann wiederum nicht die noch zusätzlich schädlichen Wirkungen vom Alkohol im Rotwein hast. Das ist ganz interessant bei dieser Studie. Das fußt am Ende auch auf einer falschen Kontrollgruppe. Und die Weinlobby verbreitet das bis heute. Es gibt diese eine Erhebung und es gab auch Folgeerhebungen, die als Fazit hatten, wer moderat trinkt, lebt länger als jemand, der gar nicht trinkt. Und das klingt ja erstmal überraschend. Also, ne, kurzum, wenn du ein bisschen Alkohol trinkst, lebst du länger, als wenn du gar keinen Alkohol trinkst. So. Und das basiert aber auf dem statistischen Fehler, dass in der Gruppe von Leuten, die gar nicht trinken, einige ehemals Abhängige drin waren. Drogen- und Alkoholabhängige, die natürlich die Vorschäden vorher schon gesammelt haben und damit dann sozusagen den Wert nach unten ziehen. Nennt man die J-Kurve, da findet man vieles im Internet zu. Aber bis heute verbreitet die Weinlobby gerne dieses Narrativ, dass es ja auch gesund sei, moderat Wein zu trinken, auch wenn die allermeisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da anderer Meinung sind. Was natürlich nicht heißt, dass du nicht abends deinen Rotwein trinken sollst. Oder immer mal, ne? Aber sich das schön zu reden mit, hey, dann freut sich mein Körper.
Tue ich auch was für die Gesundheit, so genau, ist es leider nicht.
Den Zahn würde ich gerne ziehen.
Das ist schade, aber das ist so. Ich habe es auch tatsächlich schon mal versucht mit alkoholfreiem Rotwein und da muss ich sagen, es geht leider gar nicht. Obwohl in deinem Film kann man ja sehen, es gibt durchaus auch, ich würde die jetzt gar nicht mehr als Spirituosen bezeichnen, weil es sind ja eigentlich keine mehr, aber es gibt Getränke wie alkoholfreies Bier, die durchaus lecker sind.
Genau, und Bier gibt es ja schon ewig und da zeigt sich ja auch eine gute Entwicklung. Es gibt ja so viele Marken, die Entwicklung ist krass vorangegangen. Es gibt auch heute schon vieles, es gibt alkoholfreien Rum, alkoholfreien Tequila, alkoholfreie Aperitivos natürlich und so weiter. Rotwein tatsächlich, wie du es angesprochen hast, sind noch nicht der Burner. Mit der Zeit werden die Sachen besser. Ich finde, wenn du jetzt einen alkoholfreien Aperol mal im Sommer trinkst oder so, da sind die Alternativen schon krass gut geworden. Aber ja, es ist wie immer da, es muss erst doch der Markt kommen, es müssen die Leute kaufen, dann springen die großen Firmen auf, dann gibt es eine Marktforschung, Marktentwicklung dazu und so. Und dann entstehen da auch Dinge. Und die politische Handhabe ist natürlich eine, aber es gibt ja auch so durchaus einen Trend hin zu mehr Gesundheitsbewusstsein. Die Jugend zum Beispiel trinkt auch weniger Alkohol. Auch hier Folgefrage, werden vielleicht andere Drogen mehr genommen, ne? Das müsste man natürlich auch nochmal untersuchen. Mit Sicherheit ist das auch ein Punkt, aber es wird weniger Alkohol getrunken. Und grundsätzlich, und das ist kein Jugendding, sondern ein Gesellschaftsding, wenn du dir mal den Bierkonsum angehst, der ist deutlich nach unten gegangen. Um hier mal ein paar Zahlen fallen zu lassen, also im Jahr 2000 hat jede und jeder Deutsche im Schnitt noch 250 ungefähr große Biere getrunken im Jahr. Das waren jetzt 2024 nur noch 176. Also 250 Biere oder 251 Biere versus 176 Biere. Das ist schon ein ordentlicher Rückgang in einem Vierteljahrhundert. Das sind heute noch, wenn man leichter rechnen kann, ungefähr 3 große Bier pro Woche, die jeder von uns so wegtrinkt, rein statistisch gesehen. Und da ist schon ein ordentlicher Rückgang da. Das ist bei den anderen Getränkearten nicht so deutlich zu erkennen. Aber trotzdem kann man schon feststellen, es gibt einen Trend nach unten durchaus.
Alltagsdroge, Alkohol heißt der Film, zu sehen in der ARD-Mediathek. Du hast dich vor 3 Jahren das erste Mal mit dem Thema beschäftigt. Jetzt ist es der zweite. Wird es einen dritten geben, Daniel?
Von meiner Warte aus gerne. Also das ist ja das Schöne bei den YouTube-Veröffentlichungen, ne? Dass es eben nicht nur in der Mediathek, sondern auch auf YouTube ist. Und
in unserem Channel MDR Investigativ.
Genau, und dass du da viel mitlesen kannst, was die Leute dazu so bewegt, dass du Kritik einholen kannst, Feedback einholen kannst, aber eben auch Punkte aufmachen kannst, die eben auch vielleicht dieses Mal noch keinen Platz gefunden haben. Ich habe es kurz angerissen, aber wie es Angehörigen zum Beispiel mit Suchtproblematiken geht. Es gab Dinge, aber es war kein Platz. Ne, sowas kann natürlich ein Thema sein. Feierkultur, Rausch. Wir haben auch jetzt schon mehrmals über andere Drogen durchaus gesprochen. Ne, sowas ist natürlich auch mal ein Punkt wert, das mal zu verfolgen. Also ich denke, gerade beim Alkohol und gerade beim Rausch werden die Themen nicht ausgehen.
Ich danke dir sehr für dieses Gespräch, Daniel Tautz.
Danke dir.
Und auch allen, die zugehört haben, ein herzliches Dankeschön. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über Sterne, Bewertungen und Kommentare freuen. Zum Beispiel ist das jetzt auch möglich auf Spotify oder in unserer MDR-Investigativ-Community auf YouTube.
Von MDR Investigativ hinter der Recherche gibt es alle 2 Wochen montags eine neue Folge. Um die nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten gibt es immer in unseren Shownotes und unter www.mdr.de/investigativ-podcast. Diesen Podcast können Sie auch nachlesen. Die nächste Folge erscheint am 25. August. Da spreche ich bei Attentäter unter uns mit Kollegen über ihre Recherche zu einem potenziellen terroristischen Gefährder. Bis dahin, machen Sie es gut.